Predigt ist aus dem Propheten Hosea und ich lese zu Beginn die Verse 1 bis 2 und den 12. und bitte euch vor Gottes Wort aufzustehen. Da sagt Gott durch Hosea: Mit Lüge hat Ephraim mich umgeben, mit Betrug das Haus Israel. Aber Juda geht immer noch mit Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet sich am Wind, läuft dem Ostwind nach und vermehrt täglich Lügen und Gewalt. Sie schließen einen Bund mit Assur und bringen Öl nach Ägypten. Wenn auch Gilead nichtige Götzen hat, wenn sie auch Stiere opfern in Gilgal, werden ihre Altäre doch Haufen in den Feldern werden. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, ihr seht die drei Punkte zu diesem Kapitel an der Wand. Das ist erstens Lug und Trug bezüglich Gott und Menschen hüten. Zweitens Gottes Barmherzigkeit und Recht hüten. Drittens Gott hütet wahrhaft treu. Erster Punkt, Lug und Trug bezüglich Gott und Mensch hüten. Das ist der erste Vers. Mit Lüge hat Ephraim mich umgeben, mit Betrug das Haus Israel. Und Gott spricht hier zum Nordreich Israel, östlich und westlich des Jordans. Also Ephraim ist der wichtigste Stamm östlich des Jordans. Und er wirft ihnen vor, dass sie Lüge und Betrug hüten, so wie man kleine Kinder hütet. Und warum tun sie das? Ja, weil es menschlich ist, Recht haben zu wollen, auch wenn man nicht Recht hat. Sie hüten also ihre Lüge und ihren Betrug und wollen nicht, dass es rauskommt. Gott sagt zwar, hüte meine Gebote, sie aber hüten Lüge und Betrug gegenüber Gott und Mensch. Ephraim, der größte Stamm, läuft dem Ostwind nach, bindet sich an die Großmacht Assyrien und bringt zugleich Öl nach Ägypten. Sie kaufen sich bei beiden Großmächten ein und spielen sie zugleich gegeneinander aus. Sie betrügt. Also im kleineren Südreich Juda wird Gott noch geehrt. In Israel nicht. Vers 12, weil Gilead nichtige Götzen hat, auch wenn sie Stiere opfern, werden ihre Altäre zu Haufen in den Feldern. Also die wollen sich nicht nur politisch absichern nach allen Seiten, sie wollen sich auch nach oben absichern. Aber sie bilden Gott durch Bilder und Statuen ab und opfern auf kunstvollen Altären. Ist das eine Absicherung nach oben? Nein, ist es nicht. Denn das Abbilden, diese Abbilder hat Gott im zweiten Gebot ausdrücklich verboten. Und bezüglich der Altäre, auf die gehe ich jetzt ein, da hat er in den 10 Geboten oder nach den 10 Geboten angeordnet, dass sie aus Erde oder unbehauenen Steinen sein sollen und nur an bestimmten Orten sein sollen. Und zwar an Orten, die er bestimmt hat. Israel aber opfert auf Altären, kunstvollen Altären, auch kunstvolle Gottesstaaten. Und sie opfern dort, auch an Orten, die Gott gar nicht bestimmt hat. Sie machen das alles im Einklang mit der Regierung bewusst falsch. Das ist wichtig. Hätten sie Gott wirklich ehren und Opfer bringen wollen, hätten sie nach Jerusalem gehen müssen. Und das ist schon etwas, was die Regierung denn halt nicht wollte. Aber Gott hat eben das so bestimmt. Den Ort, ihr seht hier an der Wand, den Inhalt des Tempels, den er in Jerusalem bauen lassen hat. Ja, da stand dieser Tempel, den hat Gott bestimmt, da lässt er sich treffen. Ja, und dieser Tempel oder dieser Inhalt des Tempels, der hat auf den kommenden Messias hingewiesen, auf den Christus. All das, was in diesem Tempel war, war ein Vorbild auf das, was der Herr Jesus Christus dann auch tun muss. Also das Erste vom Kreuz her weg, das Erste ist ein Altar, ein Opferaltar, ein Brandopferaltar. Dort wurde das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, geopfert. Also bildlich wurden da Lämmer geopfert, Sündenböcke geopfert. Und dann ging der Priester weiter und er wusch das, was er nicht verbrannt hat von diesen Opfern, wusch er das in diesem großen Bassin, dem ehernen Becken. Und er wusch sich selbst auch. Und dann ging er weiter und kam zu diesem kleineren Altar, der hier auf dem Bild ist, im Mittelpunkt, im Kreuz. Das ist der Räucheraltar. Da sollte gebetet werden. Und es sollen reine Gebete sein. Sie sollen gereinigt sein und sie sollen für Gott wohlriechend sein, also annehmbar. Deswegen symbolisch der Weihrauch. Jetzt haben wir schon das Dritte, also die Reinigung, also das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und jetzt ist es beim Beten, er schafft es, dass Gott uns überhaupt erhört, dass er auf uns hört. Und er reinigt auch die Gebete. Dann seht ihr diesen Leuchter. Sieben Arme, und das ist ein Bild für Gottes Gemeinde, wird in der Offenbarung 1 und 2 und 3 dargestellt. Das sind die sieben Gemeinden, an die der Herr Jesus schreibt. Sie sind das Licht oder der Leuchter. Und er selbst, der das Licht ist, ist unter ihnen, wie er es auch in der Gemeinderede versprochen hat. Und dann seht ihr rechts oder unten, so ein Tisch mit Broten. Er versorgt die Sein. Er hat es in den Geboten im Prinzip auch gesagt. Er tut's auch. Und er ist auch das Brot des Lebens. Das ist wichtig. Er tut das. Auf ihn sollen wir denn doch vertrauen. Und dann ist hinter diesem Querbalken ist das Allerheiligste und darin steht ein großer Kasten. Das ist die Bundeslade mit den 10 Geboten drin. Über den 10 Geboten ist der Gnadenthron, bewacht durch die Engel. Und das ist das, was der Herr Jesus eben auch getan hat. Da konnte der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen, und zwar am Yom Kippur, und dann das Blut des Sündenbocks darauf sprenkeln. Die 10 Gebote hat niemand gehalten, außer dem Herrn Jesus Christus. Und er hat sie nicht für sich selbst gehalten, sondern eben auch für die Seinen. Und damit haben wir einen Gnadenthron, haben wir Zugang zum Gnadenthron, Zugang zu Gott. Er hat's geschafft. All diese Inhalte waren ein Bild auf ihn selbst. Da mussten die Israeliten hin. Aber die politische Führung wollte nicht, dass sie da hingehen ins andere Reich, und die Priester haben da dann halt auch nicht mitgemacht. Der Jesus Christus ist Gott nicht schuldig geblieben. Er hatte Gottes Gebote auf dem Herzen, im Herzen. Er hat sie im Kopf, in Gedanken, in Worten, in den Taten. Ist Gott nicht schuldig geblieben. Er hat alles getan, was Gott bestimmt hat, was gut war. An dem Ort, den Gott bestimmt hat. Zu der Zeit, die Gott bestimmt hat. Also der Herr Jesus geht in Johannes 4 durch das Gebiet, das damals zur Zeit von Hosea Israel gehörte. Das heißt dann zu Jesu Zeit Samaria. Denn die Assyrer haben Israel deportiert, weggemacht und andere Völker in diesem Gebiet angesiedelt. Also was Hosea also oft angedroht hat, ist tatsächlich wahr geworden. Israel hat sich nicht umgekehrt, ist nicht den Geboten und dem Wort Gottes gefolgt. Sie wurden deportiert. Also da geht er in Johannes 4 durch dieses Gebiet und da trifft er eine Frau am Brunnen und sie sagt zu ihm, dass sie an Jakobs Brunnen Gott anbeten. Aber die Juden würden das in Jerusalem tun. Da sagt der Herr Jesus, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Und Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also damit sagt er etwas über den Ort, dann wie man anbeten muss. Und wenn er sagt, im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann wird der Tempel in Jerusalem auch seine Gültigkeit verlieren. Er wird sogar unnütz, kontraproduktiv. Und tatsächlich im Jahr 70 nach Christus wurde er zerstört und nie mehr aufgebaut. Was er hier sagt, ist im Geist und in der Wahrheit. Und was er dieser Frau da in Samaria sagt, keine Liturgie kann ersetzen, dass Gottes Kinder Gott in Wahrheit anbeten. Und falsche Liturgien sind kontraproduktiv. Kontraproduktive Lug und Trug. Echte Liturgie, die weist auf ihn und ist gut und Gott gewollt. Aber auch wahre geistliche Liturgie garantiert nicht, dass wir Gott im Geist und wahr anbeten. Aber rechte Liturgie hilft dabei. Wenn ich mich manchmal frage, ob ich ihm Gott im Geist und in der Wahrheit anbete, dann lautet die Antwort nein. Da muss ich das bekennen und mich bei dem bergen, der Gott wahrhaftig angebetet hat. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Er hat's getan. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14,6. An ihm führt einfach kein Weg vorbei, aber Lug und Trug führen durchwegs an ihm vorbei. Und Gott zieht sicher nicht zu Kreuz, Altar oder heiligen Bildern. Gott zieht zu seinem Sohn. Also niemand hat im Neuen Testament das Kreuz angebetet. Es war ja das abscheulichste Hinrichtungsmittel der damaligen Zeit. Und Altäre wurden für die Christen auch überflüssig, da Christus sich ja einmal geopfert hat. Gott zieht persönlich zur Person Jesus Christus. Denn der hat, wie schon gesagt, alle Gebote Gottes behütet und sich persönlich für die Seinen geopfert. Er tritt auch persönlich für sie ein, wenn sie gesündigt haben. Er ist kein Lügner und Betrüger, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat durch Leben, Tod und Auferstehung bewiesen, dass er genau das ist. Er ist das, was er sagt. Es gibt keine alternativen Wege und Wahrheiten bezüglich Gott und Gottesdienste. Und wenn doch, sind sie das, was Gott hier Israel vorwirft. Lug und Betrug. Sind Gott, Menschen und sich selbst betrügen. Also hüten wir uns davor, hüten sein Wort an uns, dann sind wir gut behütet. Das ist das Erste, was wir hier lernen sollen. Zweiter Punkt, Gottes Barmherzigkeit und Recht hüten. Ich lese die Verse 3 bis 10 und den 15. Und das sind sie. Der Herr erhebt auch Anklage gegen Juda und wird Jakob gemäß seinen Wegen heimsuchen und ihm nach seinem Verdienst vergelten. Er hat im Mutterleib seinen Bruder an der Ferse gehalten. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat um Zuneigung. Er hat ihn in Bethel gefunden. Dort hat er mit uns geredet. Das ist der Herr, der Heerscharen. Herr ist sein Name. So kehre nun zurück zu deinem Gott. Hüte Barmherzigkeit und Recht. Hoffe stets auf deinen Gott. Aber Kanaan hat eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. Ephraim sagt, ich bin reich, ich habe genug, man wird in all meinem Erwerb keine Schuld finden, die Sünde ist. Ich aber, der Herr, bin dein Gott vom Land Ägypten her. Ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in den bestimmten Tagen. Nun aber erzürnt ihn Ephraim durch Götzen. Darum lässt der Herr ihre Blutschuld auf ihn. Er wird ihnen die Schande vergelten, die sie ihm machen. Also Lug und Betrug muss Gott dann auch Juda vorwerfen, selbst wenn es bei ihnen noch nicht so schlimm ist. Und das tut er so. Ja, es ist schon so, dass Lügen und Betrügen nicht zu Gott passen. Aber Lügen und Betrügen, die passen zu Jakob, den Vater der 12 Stämme. Also der Jakob, und er ist hier erwähnt, der glaubte an Gott. Das hat ihn nicht davon abgehalten, seinen Vater und seinen Bruder zu betrügen. Als es rauskam, floh er und er hatte eine Vision von Gott. Und die war in Bethel, dem Haus Gottes. Und er ist nicht dort geblieben, er ist weitergeflohen, und zwar nach Osten zur Verwandtschaft seiner Mama. Und da ist er angekommen und er hat sich in die Rahel verliebt und wollte sie heiraten. Und dann sagt ihm der zukünftige Schwiegervater, ja, da musst du 7 Jahre Schafe hüten für sie. Und das hat er dann getan und dann hat er die Rahel nicht gekriegt, sondern ihre ältere Schwester Lea. Ja, und wenn du die Rahel auch willst, dann weitere 7 Jahre Schafe hüten. Und er hat's getan. Und dann hat er seine Frauen und seine große Familie und musste die auch ernähren. Und er durfte Schafe hüten und auch die Herde zum Teil besitzen. Aber sein Schwiegervater ließ ihm immer wieder Schafe wegnehmen. Stehlen, nennt man das. Also der Jakob, der seine Familie betrogen hat, wurde jetzt wieder betrogen, nach Strich und Faden, und zwar ganz massiv. Als er das nicht mehr aushält, da will er zurück nach Kanaan, und er nimmt seine Frauen und seine Kinder und seine Herden und geht Richtung Kanaan, das heißt Israel, vom Osten her, und dann sendet er Boten mit Geschenken zu seinem Bruder, den er damals betrogen hat. Ja, und dann kommen die Boten zurück und sie melden ihm, Esau, dein Bruder kommt mit 400 Mann dir entgegen. Und da kriegt er Panik. Er will sich zwar mit den Geschenken versöhnen, aber der Bruder kommt mit 400 Mann. Und dann hat er Riesenangst, ordnet seine Herden und Kinder und Frauen. Und dann ringt er in der Nacht mit einem Engel Gottes. Und hier steht bei Hosea, dass er geweint hat, dass er gekämpft hat. Und es ist tatsächlich so, er hat geweint und gerungen mit diesem Boten Gottes. Und dann, als es morgen wurde, da sagt der Bote, lass mich gehen, es wird morgen, oder die Morgendämmerung bricht an, und dann sagt der Jakob, ich lass dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Und da segnet er ihn. Und gibt ihm einen neuen Namen. Nicht mehr Jakob, was so viel wie Betrug und Hinterhalt heißt, sondern Israel, Gott kämpft oder Gott streitet. Ja, und als Souvenir für seine Betrügereien, da kriegt er noch einen Schlag auf die Hüfte und seitdem wird Israel hinken. Ist ein Souvenir an das Betrügen. Also das ist die Geschichte von Jakob und die hält jetzt Hosea wieder Israel vor und Juda vor. Also ihr betrügt immer noch. Ihr seid nicht mehr Israel, ihr seid Jakob. Er sagt dann auch, ihr seid Kanaan. Warum sagt er Kanaan? Ja darum, wegen der Sünde Kanaans hat Israel überhaupt das Land bekommen. Die Kanaaniter haben es tollwütig getrieben bezüglich Gott und den Menschen. Und als ihre Sünde voll geworden ist, da hat Gott eben unter Josua, der Name für Jesus, ihnen das Land gegeben. Aber was haben sie getan? Sie haben diese kanaanitischen Gottheiten und Gottesdienste übernommen. Und noch mehr. Sie haben Lügen und Betrügen normal gemacht. Falsche Maße, falscher Gewinn, betrügerischer Gewinn. Aber das ist doch normal, das tun doch alle so. Und unter dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts, gönnen sie sich Lügen und Betrügen. Denn Götzen gönnen sie was, ihren Geliebten auch, ihrem wahren Gott gönnen sie nichts. Oder vielleicht ein Almosen. Gott sieht das und erinnert sie, dass er ihnen das Land gegeben hat. Sie 40 Jahre lang in der Wüste ertragen hat und sie in Zelten durch die Wüste durchgebracht hat und versorgt hat. Dafür hat er sogar ein fröhliches Fest verordnet, das eine Woche lang geht. Da haben sie, das wird heute immer noch in Israel gefeiert. Das ist ein fröhliches Laubhüttenfest sozusagen. Aber hier bei Hosea, da ist Schluss mit lustig. Die Zelte, die Hosea hier erwähnt, die werden sie nicht mehr haben. Die Assyrer werden sie deportieren und dann haben sie gar nichts mehr. Manche haben nicht einmal mehr ihr Leben. Da ist tatsächlich dann Schluss mit lustig. Ja, Lug und Trug lohnt generell nicht. Besonders Gott gegenüber nicht. Aber Gottes durch Jesus Christus verdiente Barmherzigkeit und Gerechtigkeit hüten, die bringt Gewinn. Und auch einen Schatz im Himmel, wie der Herr Jesus nach dem Vater unser zusagt. Das ist das Zweite, was wir lernen sollen. Ja, Gott ist gut. Zum Altar, den ich auch erwähnt habe, dass Gott diese Altäre zu Steinhaufen in den Feldern machen wird. Was war der Altar Jesu, auf dem er geopfert wurde? Das war ein dreckiger Steinhügel namens Golgatha. Da wurde er geopfert. Jetzt zum dritten Punkt. Gott hütet treu. Ich lese die Verse 11 und 13 bis 14. Da sagt Hosea, oder schreibt Hosea, ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Jakob musste ins Land Syrien fliehen und Israel um eine Frau dienen und Schafe hüten. Aber später führte der Herr Israel aus Ägypten durch einen Propheten und ließ ihn hüten durch einen Propheten. Also wie Gott hütet und behütet, das ist hier gesagt. Er tut es durch sein offenbartes Wort. Heißt für uns, hüte sein Wort, so behütet es dich, weil Gott dahinter steht. Der Betrüger Jakob musste nach Syrien fliehen und Schafe hüten. Gott bekehrt ihn, so dass er sein Wort hütete und damit auch dann seine Familie. Der Mörder Mose musste in den Sinai fliehen und Schafe hüten. Und Gott bekehrte ihn, so dass er mit Gottes Wort Israel hütete. Und Gott ließ den Mose prophezeien, ich will ihn, ein Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, und der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Der wird ihn behüten. Also das ist das, was der Mose prophezeien muss. Dieser eine Prophet, von dem er spricht, ist der Herr Jesus Christus. Als Prophet sagt er, was Sache ist. Er redet nicht nur in unser Leben hinein, sondern richtet es auch heilsam aus. Das tut er. Damit behütet er uns, sodass alles, was uns begegnet, gut oder böse, Glück oder Schicksalsschläge, uns zum Besten dienen müssen. Er sagt es. Es ist garantiert. Also, Christsein ist nicht immer glücklich sein. Happy. Smiley. Aber Christsein heißt, dass Christus dafür sorgt, dass alles Gute, das er einem zuwendet, und alles Übel, das er einem auch sendet, zum Besten dient. Ich komme zum Schluss und schließe damit ab. Also wir werden von Lug und Trug umgeben und auch umzäunt. Das kann man sehen, wenn man es sehen will. Was wir nicht so leicht sehen, ist Lug und Betrug im eigenen Herzen. Da wehrt sich das Herz. Lug und Trug im eigenen Herzen, das muss raus. Und der Herr Jesus muss rein. Amen.